Nun werden wir uns heute auch mit Samuel beschäftigen, mit diesem letzten Richter Israels. Dann seid ihr auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich werde vor allem einen markanten Punkt im Leben von Samuel und von der Geschichte Israels anschauen. Aber zuerst wollen wir eben genau sehen, wo wir wann Samuel in der Geschichte Israels wirkte. Mit der Familie Jakobs, das waren damals circa 70 Leute, also noch kein Volk, konnte sich Jakob mit seiner Familie von einer Hungersnot nach Ägypten retten. Und über 400 Jahre lebten sie dann in Ägypten und sie wurden zu einem riesigen Volk. Dort wurde eigentlich quasi das Volk Israel geboren, in Ägypten. Und mit den Jahren, als die Herrscher nicht mehr wussten, was für eine Bedeutung Israel hatte, hatten sie Angst, weil sie so mächtig wurden. Das kennen wir ja, diese Ängste. Oder? Da hat so viele Ausländer in der Schweiz und plötzlich sagen die mehr als wir. Und genauso war das in Ägypten. Hatte so viele Israeliten, plötzlich überstimmen die uns. Die können eine Armee zusammenstellen und dann gegen uns kämpfen und das Land erobern. Also unterdrückten sie Israel, damit sie nicht die Herrschaft übernehmen konnten. Die Israeliten schrien um Hilfe bei ihrem Gott, der sie durch Mose dann aus Ägypten herausführte, durch die Wüste in das Land, das er Abraham Jahrhunderte zuvor versprochen hat, dass das seine Nachkommen einmal besiedeln werden. Jakob hatte 12 Söhne, deren Nachkommen Volksgruppen bildeten. So gab es 12 Stämme Israels, die nach den Söhnen Jakobs benannt waren. Also da haben wir Ruben, Simeon, Zebulon, ist halt in Englisch. Also die Gebiete waren dann praktisch, diese Stämme haben sich dann in diesen Gebieten im Land Kanaan angesiedelt. Sie haben das Land unter den Stämmen verteilt. Diese Stammgebiete waren ähnlich wie unsere Kantone in der Schweiz. Es gab keinen König, der über die 12 Stämme regierte. Die Idee war, dass die Stämme in der Abhängigkeit von Gott lebten. Sie sollten sich an die Gebote Gottes halten, die sie auf dem Weg nach Ägypten, von Ägypten nach Kanaan erhalten hatten, am Berg Sinai. Gott hat ihnen versprochen, wenn sie das tun würden, dann würde es ihnen hervorragend gehen. Sie haben von allem genug, keine Feinde, sie würden große Ernten einfahren, alles perfekt. Die Israeliten sollten also von ihrem Gott abhängig bleiben und deshalb kann man Israel damals als Theokratie bezeichnen. Gott war ihr König, das war das Verständnis. Leider beachteten die Israeliten die Gebote nicht, nicht einmal aus unserer Sicht die einfachsten. Das einfachste Gebot, das Gott erwartete, war, dass sie ihn allein anbeten. Das würde man ja denken, das kann ja nicht so schwierig sein. Natürlich, vom kulturellen Hintergrund, alle Völker hatten x Götter und Gottheiten, aber das einzige, das einfachste eigentlich, was Israel hätte machen sollen, ist den einzigen Gott anbeten und verehren. Das konnte ja nicht so schwierig sein. Aber es dauerte nicht lange und sie verehrten und opferten anderen Göttern. Sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Das muss man sich einmal so richtig vorstellen, wie krass das war, was sie taten. Das wäre, wie wenn wir uns heute Morgen hier versammeln würden und sagen, ja, heute beschäftigen wir uns mal mit Buddha. Und heute ehren wir einmal ihn. Oder irgendeine Gottheit im Hinduismus. Schließlich müssen die auch mal ihre Aufmerksamkeit bekommen. Oder wir sagen, ja, heute Morgen waren wir im Gottesdienst, haben wir von Jesus gehört, heute Abend gehe ich an eine buddhistische Veranstaltung, da kann ich Buddha auch noch die Ehre erweisen. So war das. Das muss man sich mal vorstellen. Wie krass, dass das ist. Wie katastrophal. Und da kann es uns nicht überraschen, dass der lebendige Gott auf diese Ungeheuerlichkeit reagierte. So entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher, und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Sie wurden unterdrückt und versklavt. Man muss sich mal vorstellen, das Einzige, was wirklich das Wichtigste war, was Gott von seinem Volk erwartet, dass sie nur ihn verehren. Und sobald diese Eliten von ihren Feinden unterdrückt wurden und ihr Zustand unerträglich wurde, dann erinnerten sie sich daran, dass sie ja noch einen eigenen Gott haben. Alle Völker hatten ihre Götter. Götter waren meistens an das Land gebunden. Deshalb hat damals Naaman, als er geheilt wurde, hat er gefragt, da kann ich wenigstens Erde mitnehmen von Israel, damit ich den Gott Israels in meinem Land anbeten kann. Dann hat er die Erde mitgenommen, hat man oft verbunden. Und jetzt, wenn es ihnen schlecht geht, dann denken sie plötzlich, ja, wir haben ja noch einen Gott, der eigentlich uns gehört, Jahwe. Und der Baal hat nicht geholfen, die Astarten haben nicht geholfen, schreien wir doch zu ihm. Und dann schreien sie wieder, Herr, hilf uns, uns geht es schlecht. Warum hast du das zugelassen? Hilf uns. Und Gott erbarmte sich erstaunlicherweise immer wieder. Er setzte Richter ein, die er dazu befähigte, das Volk von ihren Feinden zu befreien. Gideon war zum Beispiel einer der bedeutenden und einflussreichen Richter jener Zeit. Dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab dauert circa 430 Jahre, und das könnt ihr im Buch der Richter nachlesen. Gegen Ende dieser Zeit war Samuel Richter in Israel. Die Richter waren also von Gott eingesetzte Volksführer, die einerseits das Volk aus schwierigen Situationen herausführten. Manchmal waren es nur in einem bestimmten Gebiet, das dann unterdrückt wurde, nicht ganz Israel immer. Und andererseits regelten sie die Rechtsstreitigkeiten, wie das unsere Gerichte heute tun. Das Richteramt wurde aber nicht erblich weitergegeben. Sie waren keine Könige. Richter konnten gleichzeitig auch geistliche Führer sein, wie das bei Samuel der Fall war. Wer Gott befragen wollte, der wandte sich an Samuel, der nebst seinem Richteramt auch Seher war. Seher sind Propheten, wie das im Buch Samuel erklärt wird. Zu jener Zeit nannte man die Propheten noch Seher. Wenn die Leute eine Antwort von Gott haben wollten, sagten sie, kommt, wir gehen zum Seher. Samuel war ein solcher Seher, zu dem man ging. Nun wenden wir uns unserer Geschichte zu. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wo wir Samuel verorten in der Geschichte Israels. Israel befand sich einmal mehr in einer Krise, und mitverursacht wurde diese Krise durch die beiden Söhne von Samuel, die ihn im Richteramt unterstützten. Doch die beiden nahmen sich an ihrem Vater kein Vorbild, sie ließen sich bestechen, wer ihnen mehr bezahlte, zu dessen Gunsten fällten sie das Urteil. Samuels Söhne Joel und Abia folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Verständlicherweise machten sich die Führer im Volk Israel Gedanken, wie das weitergehen soll, wenn Samuel sterben wird. Samuel war es ja nicht gelungen, seine Söhne zu disziplinieren. Die Befürchtung war groß, dass sie es nach dem Tod ihres Vaters noch schlimmer treiben werden. Weil dann war noch gar niemand mehr da, der quasi die Oberaufsicht hatte. Es musste etwas unternommen werden, und so trafen sich die Stammesführer mit Samuel in Rama und sagten ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Das ist auch nicht so schöne Bemerkung, aber ist halt wahr. Also auch, dass er alt geworden ist, darf man heute gar nicht mehr sagen, dass jemand alt geworden ist. Gut, trotzdem werden wir alt. Also du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setze deshalb einen König über uns ein, der bei uns für Recht sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Und damit verlangen sie eine fundamentale Staatsreform. Sie fragten nicht, wie Samuel gedenke, das Problem seiner Söhne zu lösen. Sie baten nicht, Gott zu fragen, was zu tun sei. Er war ja ein Seher. Sie hätten sagen können, du, wir haben ein Problem, deine Söhne, du weißt ja, die biegen das Recht. Frag doch Gott, was wir jetzt tun sollen. Nein, das hat sie nicht interessiert. Sie wussten, was zu tun ist. Gott hätte ihnen ja bessere Richter geben können oder weiß ich was. Sie wollten aber die Meinung Gottes gar nicht hören. Denn sie wussten genau, was sie jetzt wollten. Sie wollten endlich einen König wie alle anderen Völker um sie herum. Denn sie waren das einzige Volk mit so einer komischen Staatsform. Alle anderen hatten Könige. Sie wollten endlich auch eine Monarchie mit einem zentralen Herrscher, der das Land repräsentiert, vor dem man Respekt hat. Samuel war mit diesem Vorschlag gar nicht einverstanden. Er sah darin eine Auflehnung gegen Gott und als er mit Gott darüber sprach, antwortet Gott ihm, erfülle ihnen ihren Wunsch, nicht ich lehnen sie ab, sondern mich, ich soll nicht länger König sein. Ihr König sein. Mit ihrem Verlangen nach dem König lehnten sie eigentlich Gott ab, die Herrschaft Gottes über ihrem Volk. Sie wollten nicht mehr, dass Gott ihr König ist. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn sie hatten sich schon lange von ihrem Gott abgewandt. Gott sagt zu Samuel weiter, seit ich sie aus Ägypten herausführte, also seit über 400 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Man muss sich mal die Jahreszahlen vorstellen. Die Reformation ist 500 Jahre her. Und das ist 430 Jahre. Man muss sich das mal vorstellen. 430 Jahre lang. Seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, sind sie mir immer wieder untreu geworden und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das ist bis heute so geblieben. Und jetzt ergeht es dir ebenso. Also, mit anderen Worten, jetzt erfährst du, Samuel, am eigenen Leib, wie das ist, wenn sich ein Volk gegen dich stellt, dich nicht haben will, dich als überflüssig erachtet. Genauso wie sie dich als Richter absetzen wollen und dafür einen König einsetzen, genauso haben sie es mit mir schon seit Jahrhunderten gemacht. Sie haben mich mit anderen Göttern ersetzt. Und Gott überraschte diese Forderung nach einem König nicht. Er wusste schon lange, dass es einmal so weit kommen könnte. Das ist ja noch interessant. Deshalb hat es für diesen Fall bereits Bestimmungen erlassen. Im 5. Buch Mose, ihr könnt den ganzen Abschnitt dann lesen zu Hause, wenn ihr wollt. Da sagt nämlich Mose, wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr, euer Gott, euch geben will und es so weit kommt, dass ihr einen König haben wollt, wie alle anderen Völker ringsumher. Genau der gleiche Wortlaut. Dann könnt ihr einen König über euch einsetzen, aber nur einen, den der Herr, euer Gott, selbst auswählt. Er muss aus eurem Volk stammen und darf kein Ausländer sein. Nun war es soweit. Gut 500 Jahre nach dieser Anweisung, jetzt wollten sie unbedingt um jeden Preis diesen König haben. Es ist interessant, dass Gott diesem Vorhaben zustimmt, obwohl er darin eine Ablehnung von sich selbst sieht. Wir können offenbar von Gott etwas erzwingen und er lässt uns die Freiheit, das zu tun, was wir meinen, tun zu müssen. So viel zum Thema, ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was ich tue. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich es. Auch wenn ich im Herzen weiß, dass das Gott vermutlich nicht gefällt, obwohl mein Gefühl gut ist. Eins müssen wir wissen. Wenn wir Dinge tun, wo wir im Herzen wissen, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, die Konsequenzen, die müssen wir selber tragen. Und das sagt Gott den Stammesführern. Würdet ihr den König, den ihr jetzt verlangt, gerne wieder loswerden, was sie ja dann mal auch schon gerne losgeworden wären, dann werdet ihr zum Herrn schreien, aber er wird euch nicht helfen. Fertig. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch die Konsequenzen dafür tragen, dann müsst ihr die Verantwortung auch dafür übernehmen. Ganz nach dem Sprichwort, die Suppe, die du dir einbrockst, die musst du auch selber auslöffeln. Wir meinen immer, wir können dann irgendetwas machen, was wir im Herzen wissen, dass es Gott nicht gefällt, und dann geht es uns schlecht und dann sagen wir, Herr, warum hast du das zugelassen? Tja, das ist wie bei einem Weiher, ein Schild steht, man darf da nicht Schlittschuh laufen, weil das Eis zu dünn ist, und dann denkt man, das interessiert mich nicht, wenn ich allein bin, trägt mich das Eis bestimmt und ich gehe raus und breche ein, dann kann ich schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber wer soll dann helfen? Sind wir also vorsichtig, wenn wir von Gott eine Zustimmung erzwingen wollen, obwohl wir im Herzen wissen, dass ihm das nicht gefällt? Im Rückblick, leider meistens erst im Rückblick, werden wir immer denken, dass es besser gewesen wäre, wir hätten das nicht erzwungen. Im Rückblick. Im Vorblick wollen wir es nicht wissen, obwohl wir es wissen können. Nun forderte Gott Samuel auf, die Stammesführer eindringlich zu erklären, welche Folgen eine Monarchie für sie haben wird. Und das möchte ich nun mit euch lesen, damit wir sehen, wie einschneidend diese Reform für das Volk Israel sein würde. Samuel sagt Folgendes: Ein König wird eure Söhne in seinen Dienst holen, damit sie für seine Pferde und seinen Wagen sorgen. Also seinen repräsentativen Wagen, das war dann halt nicht ein Rolls-Royce oder so, das waren dann halt eher vermutlich Kutschen, wie die Queen so eine hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal war. Die Queen hatte so eine richtige Königskutsche, so eine goldige. Die wollen wir mal anschauen. Und wenn die rausnehmen, dann müssen die Wand ausbrechen, damit sie die rausnehmen können, weil die können gar nicht rausfahren, weil die so riesig ist. Aber das muss nicht nehmen. Also, auf jeden Fall, Pferde und seinen Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er rausfährt. Einen Teil wird er zu Hauptleuten und Obersten machen, andere müssen seine Felder bestellen, abernten, wieder andere Waffen und Streitwagen herstellen. Auch eure Töchter wird er an seinen Hof holen, damit sie für ihn kochen und backen und ihm Salben bereiten. Die besten Felder, Weinberge und Ölbaumpflanzungen wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von dem Ertrag eurer Felder und Weinberge wird er den zehnten Teil eintreiben und damit seine Hofleute und Diener bezahlen. Auch von euren Schafen und Ziegen wird er den zehnten Teil für sich nehmen. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und auch eure Esel wird er für sich arbeiten lassen. Ihr alle werdet seine Sklaven sein. So. Ein König würde unglaublich große Opfer von seinen Untertanen einfordern. Die Steuern würden in die Höhe schießen. Und das Schlimmste wäre, dass sie nicht mehr frei sein würden, sondern sie würden Sklaven ihres eigenen Königs werden. Und wenn sie sich dann Gott darüber, bei Gott übrigens, dass sie Sklaven sind, das könnt ihr in der ganzen Geschichte nachschauen. Viele Königshäuser haben ihr Volk ausgebeutet. Dann gab es dann die Volksaufstände und so weiter. Ihr werdet Sklaven eurer Könige sein. Und wenn sie sich dann Gott gegenüber beklagen und um Hilfe bitten, dann wird Gott, wie wir gesehen haben, nicht helfen. Sie müssen die Verantwortung für das, was sie wollten, selber tragen. Nun, wer würde zu diesem Preis einen König wollen? Wer das will, der hat nicht alle Tassen im Schrank, würden wir sagen. Vor allem als Schweizer, die wir so freiheitsliebend sind. Jeder Kanton bestimmt selber, was er will. Und dafür kämpfen wir, ob es Sinn macht oder nicht, aber das ist uns wichtig. Das ist auch uns in der FG wichtig. Jede FG ist frei. Wir sind einfach so geprägt, das ist unsere Kultur. Und Menschen wollen doch frei sein, das sehen wir ja weltweit. Überall gehen Menschen auf die Straße, kämpfen für ihre Freiheit. Menschen wollen nicht versklavt sein. Nüchtern betrachtet müsste man erwarten, dass diese Männer schrecken und Samuel bitten, er soll doch Gott fragen, ob sie das Problem vielleicht doch anders lösen könnten, ohne König, wenn der Preis so hoch ist. Ohne sich von der Theokratie zu lösen und eine Monarchie zu gründen. Der Preis sei viel zu hoch. Sie wollten sich ja nicht versklaven lassen, wer will denn das? Aber die Männer waren von ihrer Idee dermaßen besessen, dass sie Samuel trotzig sagten, nein, wir wollen einen König. Es soll bei uns genau so sein wie bei den anderen Völkern. Ein König soll uns Recht sprechen und uns im Krieg anführen. Offensichtlich verstanden sie nicht, was Samuel ihnen eben gesagt hatte. Sie wollten um jeden Preis so sein wie alle anderen Völker um sie herum. Sie wollten einen König, der ihr Volk repräsentiert und das Land gegen feindliche Völker verteidigt und als General die Armee führt. Wie verblendet müssen diese Männer gewesen sein. Sie ließen sich von den Königshäusern der umliegenden Völker blenden. Sie dachten vermutlich, so schlimm wie Samuel, die Folgen dieser Reform schildern, so schlimm kann es gar nicht werden. Der spinnt, der denkt nur an sein Richteramt, der ist nur beleidigt, weil wir jetzt einen König wollen. Das wird bestimmt nicht so schlimm. Wir wissen ja dann, wie gut, dass wir alle Probleme immer runterdenken können. Die Sehnsucht, so zu sein wie die anderen Völker, war dermaßen stark, dass sie bereit waren, jeden Preis, auch diesen hohen Preis dafür zu bezahlen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir eingestehen müssen, dass wir selbst zu solchen Verhaltensweisen durchaus fähig sind. Der Wunsch, zu sein wie die anderen, steckt tief in uns drin. Es ist der Wunsch, anerkannt und angenommen zu sein. Das sind so Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Erkannt, wahrgenommen und angenommen zu werden. Das sind lenkende Elemente in unserem Leben. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Respektiert zu werden. Und das äußert sich oder kann sich in dem Gedanken äußern, was denken wohl die anderen? Und mit anderen meinen wir Menschen, die uns wichtig sind, von denen wir angenommen werden möchten, von denen wir anerkannt werden möchten, von denen wir wahrgenommen werden möchten. Ich möchte, dass sie mich als einen der ihren annehmen. Ich möchte nicht aus der Reihe tanzen. Oder ich mache es so, ich schließe mich denen an, die aus der Reihe tanzen. Die nehmen sich untereinander auch wieder an. Aber wir brauchen als Menschen, das ist eine Triebfeder in unserem Leben, der tiefe Wunsch, die tiefe Sehnsucht, erkannt, anerkannt und angenommen werden und dazu gehören. In der Pubertät kann sich das dadurch äußern, dass man meint, ein bestimmtes Smartphone haben zu müssen oder bestimmte Markenkleider tragen zu müssen, dass man dazugehörig gelten kann zu der Gruppe, zu der man gerne gehören will und angenommen werden will. Und für dieses Angenommenwerden zahlen Teens oft einen hohen Preis, denn um dazuzugehören kann es auch sein, dass ich Drogen nehmen muss. Um angenommen zu sein in der Gruppe, die ich cool finde, zu der ich gehören will. Bei Erwachsenen verändern sich vielleicht die Werte, aber eines bleibt, wir wollen uns bei den Menschen, die uns wichtig scheinen, dazugehörig fühlen. Und dafür sind wir bereit, allenfalls einen hohen Preis zu zahlen. Die Sehnsucht, so zu sein zu wollen wie alle anderen, hat dann ganz verheerende Folgen, wenn es um das ewige Leben geht. Wenn wir nicht Christen werden wollen, weil wir denken, was die anderen denken würden. Wenn ich nun zu diesen Jesusleuten gehören würde. Ich lasse das lieber mit dem Frommen. Was denken meine Freunde? Die denken, ich spinne. Die stoßen mich aus, sie verkehren nicht mehr mit mir. Die nehmen mich nicht mehr ernst, das will ich nicht. Jesus sagte das einmal so: Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Man könnte auch sagen, wer sein Ansehen unbedingt behalten will und so sein will wie die anderen, der wird sein Leben verlieren. Wer hingegen auf das Ansehen der anderen nicht so viel Wert legt und ihm die Beziehung zu mir wichtiger ist, der wird bei mir das ewige Leben finden. So. Paulus wusste, dass man sich für den christlichen Glauben schämen könnte. Doch das kann man eigentlich nur dann, wenn man nicht wirklich begriffen hat, wie groß das der Reichtum ist, den wir durch den Glauben an Jesus Christus haben. Deshalb sagt es Paulus in aller Deutlichkeit: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jedem. Für was sollte sich denn Paulus schämen? Dass er nicht alle Götter des griechischen und römischen Reiches verehrt, sondern nur einen Gott? War übrigens in jener Zeit zum Teil noch attraktiv. Die einen fanden das noch attraktiv. Ein Glaube, der nur einen Gott verehrt und nicht so ein ganzes Heer von Göttern immer geopfert werden muss. Das waren dann oft die sich dem Judentum anschlossen aus der griechischen Welt und römischen Welt. Wieso soll er über seinen Glauben schweigen und so tun, als ob er auch für andere Religionen und Gottheiten offen ist? Warum soll er sagen, dass jede Religion im Grunde denselben Gott verehrt, um so zu sein wie alle anderen? Um nicht aufzufallen, um angenommen zu sein? Um nicht belächelt zu werden? Nein. Paulus bekannte sich in einer Welt voll unzähliger Götter und Gottheiten zu dem einen und einzigartigen Gott Jesus Christus. Und dafür schämt er sich nicht. Es ist gut, wenn wir als Christen uns dessen bewusst sind, dass wir uns von vielen Menschen unterscheiden. Wir unterscheiden uns aber nicht, weil wir uns besser fühlen würden als andere. Wir unterscheiden uns hauptsächlich dadurch, dass wir einzig und allein Jesus treu sein wollen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und keine andere Glaubensüberzeugung annehmen wollen. Das ist das Einzige. Das ist das einzige Extreme, was wir wollen. Das ist das Einzige vielleicht für andere, weiß ich was, Fundamentale. Wir wollen nur Jesus. Paulus meint: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, eben in einer an Christus orientierten Weise, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Legt keinen zu großen Wert darauf, so sein zu wollen wie die anderen. Stellt euch dieser Welt nicht gleich. Er sagt aber auch in einigen Sätzen weiter: Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Anders sein bedeutet also nicht, dass wir rebellisch, beleidigend, arrogant, unantastbar Menschen begegnen. Denn wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben, so viel es an uns liegt. Also wir dürfen auch angenommen sein von den anderen. Es ist nicht so, dass wir quasi eine Feindschaft aufbauen müssen, um dann in unsere Soße drin zu kochen. Und alle anderen sind böse und wir sind dann die Lieben. Das kann man ja auch so machen. Nein, wir sollen in Kontakt mit anderen Menschen leben. Wir sollen mit ihnen, soweit es möglich ist, in Frieden leben. Damit haben wir uns der Welt nicht gleichgestellt. Wir sollen uns aber nicht um jeden Preis anpassen, besonders wenn es um Jesus geht. Was Samuel den Israeliten über den Preis gesagt hatte, den sie dafür bezahlen müssen, wenn sie so sein wollen wie die anderen, das traf dann tatsächlich ein. Als König Salomo starb, der ein mächtiger König war und sein Ruhm über die Grenzen, weit über die Grenzen Israels hinausreichte, die Menschen kamen zu ihm in Strömen, sie wollten seine Weisheit sehen, seinen Reichtum. Aber nachdem er gestorben war, kamen die Israeliten zu seinem Sohn, der auf den Thron folgte, und baten ihn: Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frondienste auferlegt. Wer wundert's? Hatte Samuel gesagt. Erleichtere uns die Last, dann werden wir dich als König anerkennen. Dein Vater war ja sehr anerkannt, über alle Grenzen hinweg berühmt, aber uns hat er unterdrückt, dieser große Salomo. Und jetzt lockere doch das. Und dann die älteren Berater des Königs haben gesagt, mach doch das, dann hast du das Volk auf deiner Seite. Und die Jungen haben gesagt, und du sagst ihnen, ich werde euch noch mehr unterdrücken. So. Das wäre der nächste Teil einer Geschichte. Der Preis ist hoch, wenn wir uns von unserem Schöpfer abwenden. Aber wir haben gar keinen Grund dazu. Wir müssen auch keinen König suchen. Denn wir haben einen König, Jesus Christus. Er ist unser König. König über alle Könige. Gott ist unser König. Deshalb spricht man ja auch vom Reich Gottes. Im Griechischen heißt es eigentlich Königreich Gottes, weil Gott unser König ist. Mit diesem König werden wir das Ziel erreichen, denn Jesus wird dafür sorgen. In der Offenbarung heißt es über Jesus, der als Lamm bezeichnet wird in diesem Vers, das Lamm wird sie besiegen, die Feinde, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und mit ihm, mit diesem Lamm, mit diesem König und Herrn, siegen werden alle, die bei ihm sind. Das sind eben wir, die Christen, die Jesus nachfolgen, die von Gott berufen und auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Ihr werdet mit Jesus siegen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist nur bei Jesus bleiben. Bleiben wir bei Jesus. Denn dann wird er dafür sorgen, dass wir in der Herrlichkeit bei ihm sein werden. Wir wollen nicht sein wie die anderen. Wir wollen bei Jesus sein. Vielleicht kann das ein Leitwort für dich sein die nächste Woche. Wir wollen nicht sein wie die anderen. Wir wollen bei Jesus sein. Ich bete mit uns. Ja, Vater, manchmal müssen wir staunen über uns selber, wie schnell wir in der Versuchung kommen, uns von dir abzuwenden, Hilfe an anderen Orten zu suchen, Anerkennung an anderen Orten zu suchen als bei dir. Obwohl wir im Grunde wissen, dass es nichts Besseres gibt, als bei dir zu sein und mit dir unterwegs zu sein. Und hilf uns, dass wir von unserer tiefen Sehnsucht, von erkannt, anerkannt und angenommen zu sein und zugehörig zu sein, uns nicht verleiten lassen, uns an falschen Orten anzuhängen, sondern dass wir uns freuen über das gesehen werden von dir, das anerkannt werden von dir und das angenommen sein von dir. Du, der du König über alle Könige bist und Herr über allen Herren. Wir beten dich an. Amen.